für die Kinder ist es ein unschätzbarer Mehrwert, beteiligt zu werden.
Dass wir die Kinder einbeziehen. Das heißt, dass wir mit ihnen sprechen, dass sie ihre Meinung sagen können, dass man auch Lösungen mit ihnen gemeinsam aushandelt, sie ernst nimmt.
Herzlich willkommen zum ersten Kinderschutzkompass direkt aus dem Kinderschutzbund NRW. Schön, dass ihr dabei seid, wo immer ihr uns auch gerade zuhört, also vielleicht im Auto oder zu Hause, im Büro, vielleicht im Zug. Ich bin Nicole Vergin, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim Kinderschutzbund NRW, und der Kinderschutzbund macht jetzt Podcast. Eigentlich ja, um euch als Fachkräften das Leben ein bisschen leichter zu machen, ganz egal, wo ihr mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Denn wir haben ja unheimlich viele Angebote, also Fortbildung in der Kinderschutzbundakademie NRW, Broschüren und Erkenntnisse für die Praxis aus dem Kinderschutzbund. Und die möchten wir euch so näher bringen, dass ihr die nicht unbedingt lesen müsst, sondern hören könnt. Und heute im Mittelpunkt steht diese Broschüre hier, also Gespräche führen im Kinderschutz, ein Praxisleitfaden zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Und die beiden, die sie geschrieben haben, sind hier Katrin Grotus und Regine Umbach. Hallo.
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 Katrin und Regine arbeiten im Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW. Das ist ein Teil des Landesverbandes des Kinderschutzbundes. Und in diesem Kompetenzzentrum arbeitet das Team an Projekten. Und in einem dieser Projekte, Blickwechsel hieß das, ist diese Praxisbroschüre hier entstanden zur Beteiligung im Kinderschutz. Jetzt geht's ja nicht um Beteiligung von Kindern in der Politik oder im Alltag oder so, sondern um Beteiligung, wenn Kinder und Jugendliche Gewalt erlebt haben. Regine, was heißt da eigentlich in diesem speziellen Punkt Beteiligung?
Beteiligung bedeutet halt, dass wir die Kinder einbeziehen. Das heißt, dass wir mit ihnen sprechen, dass sie ihre Meinung sagen können, dass man auch Lösungen mit ihnen gemeinsam aushandelt, sie ernst nimmt und weiß, dass wir die Kinder brauchen und sie eben beteiligen am Lösungsprozess, also an den Überlegungen, wie es weitergeht und wie sich die Situation verändern muss.
Die Kinder sind ja ohnehin beteiligt.
Genau, unfreiwillig natürlich, aber die leben in den Familien und die leben häufig schon lange mit der Gewalt, die sie erfahren. Und es geht darum, dass wir sie dann nicht ausschließen aus dem Lösungsprozess, sondern sie wirklich auch als ExpertInnen sehen für ihre Familie, für das System, in dem sie leben und damit eben auch für mögliche Lösungsansätze.
Katrin, warum sollten denn Kinder und Jugendliche mitreden können, wenn es um Gewalt und die Lösung der Gewalt in der Familie geht?
Genau, also in unserem Leitfaden geht es ja um Beteiligung im intervenierenden Kinderschutz. Also sobald man Kenntnis von irgendetwas erhält, wodurch man den Eindruck hat, hier ist ein Kind gefährdet. Und man kann natürlich viele Informationen auch selber sammeln und mit KollegInnen zum Beispiel sprechen. Aber wenn man die Kinder nicht beteiligt und nicht einbezieht, dann fehlen ganz wichtige Aspekte. Also zum Beispiel, wie belastet ist das Kind überhaupt durch die Situation? Weil es kann ja sein, dass die Fachkraft das als sehr belastend einschätzen würde, aber das Kind sagt, ach, für mich ist das gar nicht so ein großes Problem. Oder wiederum auch im weiteren Lösungsprozess ist es total wichtig, die Einschätzung von Kindern zu haben, weil, wie Regine gerade schon sagte, sie eben auch die ExpertInnen für ihre Familie und ihr Familiensystem sind. Und wenn man ihre Einschätzung nicht hat, dann kommt man am Ende vielleicht sogar zu einer Lösung, die Situation noch verschlimmern könnte.
Regine, du hast lange in der Schulsozialarbeit gearbeitet, ne?
Mhm.
Hast du da auch Situationen erlebt, wo Kinder nicht beteiligt wurden?
Also ich sag mal so, es gab Kinder, die mir halt erzählt haben, wie es schon mal gelaufen ist. Zum Beispiel hat ein Kind, das kam und mir erzählt hat, dass eben Gewalt in der Familie erlebt. Und es hat viele Jahre gebraucht, um das tatsächlich nochmal zu sagen, weil es das eben im Grundschulbereich schon mal getan hatte. Und da das Kind nicht beteiligt wurde, das heißt, ohne Wissen ist das Jugendamt informiert worden, das stand dann plötzlich auf der Matte bei den Eltern und das Kind war so überfordert und so überfahren, dass es sich einfach lange Zeit nicht mehr getraut hat, nochmal was zu sagen, wie es ihm geht. Es gab aber auch den Fall, wo ich vielleicht gedacht habe, da können wir die Eltern nicht mit einbeziehen, weil das Kind wahrscheinlich Sorge hat, wenn wir den Eltern erzählen, dass das Kind eben Gewalt offengelegt hat. Und dann hat das Kind klar signalisiert, doch, das ist möglich. Mit meiner Mama kann man sprechen. Und das haben wir auch gemacht. Und das war sehr gut. Und die Mutter selber sehr an Lösungen interessiert. Von daher brauchen wir da einfach das Wissen der Kinder.
Ganz viele Ideen, wie Kinder und Jugendliche beteiligt werden können im Kinderschutz, sind in eurem Handlungsleitfaden gebündelt. Gibt es denn bestimmte Abstufungen auch, Regine?
Ja, wer vielleicht schon mal was dazu gelesen hat, der weiß, dass es so Beteiligungsstufen gibt oder Beteiligungsleitern, wo ihm klar ist, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Wir haben die Sachen ein bisschen zusammengefasst und für den intervenierenden Kinderschutz nochmal konkretisiert. Das heißt, dass im Grunde das Wahrnehmen und Mitdenken von Kindern eine Art passive Beteiligung ist. Das heißt, ich sehe das Kind, ich nehme es wahr bei allen kleinen und großen Entscheidungen, wie zum Beispiel ich mache Termine und ich habe mit im Blick, was das für den Tagesablauf des Kindes bedeutet zum Beispiel. Ich sehe, wie es dem Kind geht. Es gehört auch dazu, das Kind zu informieren. Das heißt, es weiß, welche nächsten Schritte passieren. Es weiß, dass niemals etwas über den Kopf hinweg entschieden wird. Und natürlich dann sozusagen die höchste Stufe ist tatsächlich, dass das Kind eben mitentscheidet oder je nach Situation auch alleine entscheiden kann, wenn das möglich ist. Wir haben das so unterschieden auch in passive und aktive Beteiligung, weil es letztendlich natürlich darum geht, Kinder so viel wie möglich auch aktiv am Entscheidungsprozess zu beteiligen, dass sie da wirklich auch mitreden können, soweit das möglich ist. Natürlich immer alters- und entwicklungsentsprechend. Es gibt auch Kinder, die das nicht möchten, denen es eben auch schwerfällt, darüber zu reden. Und wichtig ist eben auch immer, mitentscheiden bedeutet nicht, dass sie die Verantwortung haben für die Entscheidung oder für den Prozess.
Katrin, eigentlich ist ja Beteiligung kein nice to have. Also kann man machen, muss man aber nicht, sondern man muss aus eurer Sicht. Warum?
Da gibt es verschiedene Gründe. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, einmal aus rechtlicher Sicht. Also es ist halt gesetzlich vorgeschrieben, auch in der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Immer altersgerecht und entwicklungsgerecht natürlich. Aber das wurde zum Beispiel durch das Landeskinderschutzgesetz auch nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Und das gilt sowohl für Mitarbeitende im Jugendamt, wenn die an einem Fall von Kindeswohlgefährdung arbeiten, aber auch für andere Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, zum Beispiel Kita-Mitarbeitende oder Mitarbeitende in OGSen, dass das Kind immer an der Gefährdungseinschätzung zum Beispiel zu beteiligen ist. Ausnahmen gibt es natürlich immer, wenn jetzt ein wirklich massiver Grund entgegensteht. Also zum Beispiel, wenn man davon ausgeht, wenn ich das Kind jetzt beteilige, zum Beispiel, ich denke, das Kind oder ich weiß, das Kind ist suizidal, dass das die Gefahr für das Kind verschärfen könnte. Das ist die einzige Ausnahme, wo eigentlich dann nicht beteiligt werden darf. Ansonsten muss es getan werden und auch BerufsgeheimnisträgerInnen, also ÄrztInnen, Lehrerinnen und Lehrer müssen, wenn sie Verdachtsmomente einer Kindeswohlgefährdung haben, immer auch mit dem Kind darüber sprechen. Und aus pädagogischer Sicht oder auch aus einer Haltungssicht ist es einfach total wichtig, weil die Kinder in den Teilen ihres Lebens, wo sie Gewalt erleben, ohnehin schon absolut selbst unwirksam sind und eine totale Ohnmacht und Hilflosigkeit erleben. Und das wäre total fatal, das auf professioneller Ebene, wenn man ihnen eigentlich helfen möchte, zu wiederholen, indem man sie nicht beteiligt. Wenn sie nicht beteiligt werden möchten, ist das zu akzeptieren, das ist freiwillig und gleichzeitig ist es auch dann die Verantwortung der Fachkraft, immer wieder Beteiligungsangebote zu machen, weil es kann sich ja auch durchaus etwas ändern. Das Kind kommt vielleicht aus dieser Hilflosigkeit ein bisschen heraus oder es ist ein Verarbeitungsprozess in Gang gekommen, durch den das Kind später beteiligt werden möchte, aber jetzt im Moment noch nicht. Und das ist eben total wichtig, dass man bei der Beteiligung nicht einmal nach der Meinung fragt und dann ist es gegessen und man kann einen schönen Haken für sich machen, sondern dass man das Kind im ganzen Prozess im Blick behält. Ne? Das heißt für das Jugendamt zum Beispiel dann auch in den Hilfen zur Erziehung, dass man immer wieder das Kind beteiligt und schaut, ist denn die Hilfe, die gerade da ist, die richtige? Wie fühlt das Kind sich damit? Wird es besser? Wird es vielleicht schlechter? Das kann ja auch sein, wenn es unpassend ist, was angeboten wurde. Und das sind so Aspekte, weswegen es total wichtig ist und eben auch verpflichtend aus gesetzlicher Sicht Kinder zu beteiligen.
Wie stehen denn eure Erfahrungen damit? Wie sehen Fachkräfte Beteiligung im Kinderschutz?
Fachkräfte stehen dem sehr offen gegenüber, würde ich sagen. Also das heißt, die allermeisten wissen das und finden das auch gut und haben da auch eine Haltung, die sagt, ja, wir wollen Kinder beteiligen und gleichzeitig sind da auch einfach viele oder einige Herausforderungen, die von Fachkräften gesehen werden oder auch vielleicht manchmal eine gewisse Hilflosigkeit, dem entgegenzustehen, wie kann das denn gehen? Also ein Spannungsfeld zum Beispiel ist so die Frage der Kindeswille und Kindeswohl, wenn sich das gegenübersteht. Also was ist, wenn Kinder etwas wollen, was aber dem Kinderschutz widerspricht? Was machen wir dann? Und das einfach klar ist, Beteiligung bedeutet eben nicht, dass Kinder alles selbst entscheiden können oder dass man immer alles tun muss, was die Kinder wollen. Das ist ja im Erwachsenenleben auch nicht so, sondern dass man ja auch in so einen Aushandlungsprozess kommt oder dass man hinhört, was steckt denn vielleicht für ein Bedürfnis hinter dem, was das Kind sich wünscht. Das heißt, auch wenn das nicht möglich ist, umzusetzen, dass ich trotzdem gucke, was ist da für ein Bedürfnis und wie kann ich diesem Bedürfnis gerecht werden. Dass ich Kindern erkläre, warum etwas möglich ist und was auch nicht möglich ist. Das heißt, auch eine Ehrlichkeit und eine Transparenz gehört zur Beteiligung dazu. Dass einfach klar sein muss, so das ist jetzt nicht möglich, was du dir wünschst, aber vielleicht können wir einen Kompromiss finden oder Teile davon.
Eine weitere Befürchtung von den Fachkräften ist oft, oder eine Unsicherheit, was ist denn, wenn ich das Kind retraumatisiere? Also dadurch, dass ich als Fachkraft mich im Gespräch nicht zu 100% richtig verhalte, wenn dadurch das Kind retraumatisiert wird oder wenn es überfordert ist, weil es vielleicht jünger ist und ich denke, ach, kann das überhaupt schon verstehen oder wie kann ich das runterbrechen, dass ein Kind das versteht? Das ist ja auch nicht immer so einfach. Das kennt vielleicht auch jede und jeder von uns. Wenn wir versuchen, komplexe Sachen einfach zu erklären, gelingt das nicht immer sofort. Deswegen ist da eine gute Vorbereitung total wichtig. Aber was eben deutlich ist, ist, dass einfach Kompetenzen in der Gesprächsführung super wichtig sind, um dem entgegenzuwirken. Weil wenn man da Handlungssicherheit gewinnt, dann fällt es einem auch leichter, damit umzugehen.
Ich glaube, dass viele Fachkräfte auch viel mehr Kompetenzen haben, vielleicht als sie selber denken von sich. Denn die Fachkräfte, die täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die führen so viele Gespräche und sind so, ja, was so Beobachtung angeht, zum Beispiel Körpersprache. Ich glaube, da gibt es einfach ganz viel Kompetenzen, die man eben auch für den Kinderschutz benutzt, sag ich mal. Also das heißt, in Gesprächen mit Kindern, die vielleicht schwierig sind, auf die Körpersprache zu achten und zu sehen, so ich merke, es fängt an abzublocken oder ich merke, es fängt an unruhig zu werden und sich nicht mehr konzentrieren zu können und das wahrzunehmen. Und ich glaube, da sind die Kompetenzen auch da und die eben auch zu nutzen für Gespräche im intervenierenden Kinderschutz. Aber das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, die Kinder im Blick zu haben. Denn nicht alle wollen tatsächlich darüber reden. Nicht alle wollen ihre Meinung dazu sagen und das ist auch in Ordnung und das einfach wahrzunehmen und zu sehen, so wo steht das Kind gerade, wie geht es ihm auch in dieser Situation, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Argument von Fachkräften ist, die sagen, oh, das ist schwierig mit der Beteiligung, weil sie einfach gar nicht so viel Zeit haben, oder?
Das bekommen wir aus der Praxis oft mit. Und wir haben ja auch eine Umfrage an Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt, wo wir abgefragt haben, wie denn ihre aktuelle Beteiligungspraxis aussieht und was sie hemmt, es vielleicht so zu machen, wie sie es sich auch selber wünschen würden. Und da haben total viele angegeben, dass einfach aufgrund der schieren Masse und auch Mangel an Personal wirklich auch Zeit fehlt, um gut ins Gespräch zu kommen. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns entschieden haben, den Praxisleitfaden zu schreiben, weil wir hoffen, dass wir ein bisschen von dieser zeitlichen Not ausgleichen können, dadurch, dass man nicht aus ganz vielen verschiedenen Quellen sich irgendwie erstmal raussuchen muss, welche Methoden gibt es und was heißt jetzt eigentlich Beteiligung oder wie kann ich das in meiner Einrichtung gut verankern, sondern dass man wirklich ein Dokument hat, das einen da durchführen kann. Und wir das so etwas ausgleichen, auch wenn wir natürlich nicht mehr Zeit oder Personal zur Verfügung stellen können.
Nee, leider nicht. Ne? Aber ihr macht Mut, in dem Handlungsleitfaden zu sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, weil einfach die Vorteile, die Risiken überwiegen oder auch die Nachteile. Ne?
Also ich würde gar nicht sagen, dass etwas gegen Beteiligung spricht, sondern es gibt halt einfach Herausforderungen natürlich. So Gespräche mit Kindern, wer mit Kindern schon gesprochen hat, weiß, die sind nicht so linear in ihren Abfolgen, wenn die was erzählen und die können auch reden und weinen gleichzeitig, sodass man vielleicht nicht alles versteht oder es hat fantasievolle Anteile, wenn sie etwas nicht genau erklären können oder selbst noch nicht erfassen können. Das sind natürlich Herausforderungen, die da sind, für die man Lösungen finden kann und für die man eben Werkzeug braucht oder die Beschäftigung damit, um eben diese Herausforderungen zu meistern oder auch die Hürden eben zu nehmen.
Was mir gerade noch eingefallen ist, als du sagtest, den Fachkräften Mut machen, ist, dass ein ganz, ganz wesentlicher Punkt im Leitfaden ist, dass wir dazu ermutigen wollen, dass Fehler passieren können und Fehler okay sind. Also es ist immer wert zu beteiligen und jede Kompetenz, die man sich neu aneignet oder vertieft, braucht Übung. Aber es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern darum, die Kinder spüren ja auch, wenn man sie ernst nimmt. Sie spüren, dass jemand ernsthaft um mein Wohlergehen besorgt, jemanden interessiert meine Meinung. Und das ist das Wichtige. Und dann darf man auch Fehler machen und es muss nicht jeder Satz perfekt sitzen. Und das ist uns total wichtig, weil wir ganz, ganz viele Tipps in dem Praxisleitfaden drin haben. Die wird man nicht alle in einem Gespräch immer zu 100% berücksichtigen können. Das ist auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass man dafür sensibilisiert wird.
Die wertschätzende Haltung ist ganz wichtig. Was ist denn, wenn Fachkräfte merken, oh, das rührt ihre eigenen Gefühle an, was ein Kind erzählt?
Also ich glaube, dass es sich nicht vermeiden lässt, dass man mitfühlt und dass es auch in Ordnung ist. Es geht auf der einen Seite darum, authentisch zu sein. Und Transparenz den Kindern gegenüber, wenn wir jetzt irgendwie eine Maske aufsetzen, das merken die Kinder auch. Gleichzeitig geht es aber darum, nicht mitzuleiden. Also mitfühlen ja, aber nicht mitleiden. Denn Kinder spüren auch, ob sie uns überfordern. Und wenn sie den Eindruck haben, dass es uns schlecht geht mit dem, was sie erzählen, kann das gut passieren, dass sie es eben nicht weitererzählen oder dass sie uns eben nicht als kompetenten Gesprächspartner wahrnehmen, den sie aber in dem Moment brauchen. Denn was Kinder brauchen, ist Sicherheit in dem Moment. Und ich denke, deswegen ist es nicht nur notwendig, sich zu überlegen, wie gehe ich in den Gesprächen damit um, sondern auch, dass ich weiß, ich habe ein Team im Rücken, es gibt Supervision, es gibt Teamgespräche, in denen ich sowas reflektieren kann und gucken kann, ja, wie kann ich noch einen besseren Umgang damit finden. Und der andere Aspekt ist, dass Kinder natürlich auch wahrnehmen, ob wir etwas, was sie sagen, richtig oder falsch oder gut oder schlecht finden. Das heißt, dass sie sehr gut wahrnehmen können, wenn es um eine Lösung geht oder eine Aussage und die Kinder merken, dass wir die Stirn runzeln oder sowas. Also, dass man da schon guckt, dass man eben nicht zum Beispiel Kinder damit in Loyalitätskonflikt bringt. Wenn die jetzt irgendwie was über den Vater erzählen, dass sie nicht den Eindruck haben, dass wir jetzt sauer auf den Vater sind. Trotzdem aber sagen zu können, ja, das ist nicht richtig. Also das, was dir passiert, ist nicht richtig und es ist richtig, dass du das mir erzählt hast. Also da auch einfach ermutigen und gleichzeitig aber eben nicht irgendwie durch unsere eigenen Gefühle so in Loyalitätskonflikt bringen oder dass sie den Eindruck haben, dass sie uns belasten.
Wenn man euren Praxisleitfaden sich genau vornimmt, was kann man denn da konkret lernen?
Also wir haben den Leitfaden so grundsätzlich in zwei Teile aufgeteilt. In dem ersten Teil geht es um theoretische Grundlagen. Also was ist eigentlich Kinderschutz? Was ist eine Kindeswohlgefährdung? Wirklich in aller Kürze einmal skizziert und dann auch Schritte, um die Beteiligung generell, nicht nur in Fällen von Kindeswohlgefährdung, dauerhaft in der Einrichtung zu verankern, weil es belegt ist durchaus, dass wenn Kinder es gewohnt sind, ihre Meinung zu sagen, dass sie gewohnt sind, dass ihre Bedürfnisse auch in der Einrichtung eine Rolle spielen und ihre Meinung auch Einfluss hat, dass sie dann eher auch die Kompetenzen haben, sich in der Beteiligung gut zu entfalten und gut ihre Bedürfnisse äußern zu können. Deswegen geht es darum im ersten Teil, im zweiten Teil geht es ganz konkret um Gesprächsführung im intervenierenden Kinderschutz und um Beteiligungsformen. Das ist diese Leiter oder Treppe, von der Regine vorhin gesprochen hat, aus Wahrnehmen, Mitdenken, Anhören, Wünsche diskutieren, mögliche Lösungen diskutieren und gemeinsam entscheiden. Und dazu haben wir im Leitfaden ganz, ganz viele Beispielsätze und auch Tipps zur Vorbereitung, Checklisten, mögliche Gesprächsabläufe, um das wirklich ganz, ganz niedrigschwellig weitergeben zu können. Wir haben noch gar nicht gesagt, was die Zielgruppe für den Leitfaden ist. Das ist nämlich auch total wichtig dabei, dass wir eben versucht haben, etwas zu schreiben, was für alle Menschen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen sind, hilfreich sein kann. Es gibt natürlich Berufsgruppen, die durch einen Kinderschutzprozess das Kind nicht dauerhaft begleiten, wenn das jetzt
der Schulbusfahrer
ist zum Beispiel. Aber ein Kind fragt nicht vorher, bist du pädagogische Fachkraft, sondern das Kind weiß, bei dieser Person fühle ich mich sicher, ihr vertraue ich und öffnet sich dann. Und deswegen ist es wichtig, dass selbst diese Personen wissen, wie kann ich denn mit sowas umgehen und was sind die nächsten Schritte? Zum Beispiel eben dem Kind zu sagen, gut, dass du das erzählt hast, das ist nicht richtig, was dir passiert. Meine Aufgabe ist XY Und ich weiß, über solche Themen kann man gut mit der Frau so und so sprechen, dass man dem Kind dann eben diese Lotsenfunktion auch anbietet, zu sagen, komm, wir gehen jetzt gemeinsam dahin. Und andererseits die ganze weitergehende Beteiligung bei der Suche nach Lösungen und in der Gefährdungseinschätzung und so weiter bezieht sich dann ja auf Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und BerufsgeheimnisträgerInnen. Deswegen haben wir versucht, die Zielgruppe ganz, ganz breit zu machen, damit jeder, dem ein Kind sich anvertraut und von Gewalterleben berichtet zum Beispiel, ganz grundsätzlich weiß, was kann ich tun und was sollte ich sagen.
Konkret geht es natürlich um Gesprächsführung und ein großer Teil ist Fragen stellen. Das heißt, es geht darum, möglichst offene Fragen zu stellen, dass ich auch keine Suggestivfragen stelle, also sowas wie, hat dich jemand geschlagen, sondern zu sagen, was ist denn passiert und was ist dann passiert? Also möglichst offene Fragen, sodass die Kinder die Möglichkeit haben zu erzählen oder dass man auch möglichst Fragen vermeidet, durch die Kinder in eine Rechtfertigungssituation kommen. Also häufig ist halt so, dass Warum-Fragen Kinder so das Gefühl geben, sie haben etwas falsch gemacht. Ja? Warum kommst du erst jetzt? Warum hast du denn nicht vorher Bescheid gesagt?
Eigentlich schon Vorwurf in der Frage.
Genau. Ja, meistens, also ich glaube, dass das häufig nicht böse gemeint ist. So dieses ist das Gefühl von, ach nein, ne, warum bist du denn nicht eher gekommen? Ich hätte dir so gerne eher geholfen. Beim Kind kommt aber an, ich habe das falsch gemacht. Dass man solche Fragen eben vermeidet, die Kinder quasi in die Ecke drängen oder ihnen das Gefühl geben, sie haben was falsch gemacht, sondern diese ermutigende Haltung, offene Fragestellungen oder auch ja, mehrere Auswahlmöglichkeiten zu geben. Natürlich, je kleiner die Kinder sind und je geringer vielleicht so das eigene Sprachvermögen, desto notwendiger ist es vielleicht auch Hilfsmaterial dazu zu nehmen. Das heißt, auch das ist etwas, wo es viele Methoden, Ideen gibt. Wie steige ich denn in ein Gespräch ein? Das heißt, da gibt es auch viele Beispiele für Einstiegsfragen, auch einen Gesprächsablauf und eben auch die Methoden.
Also der Handlungsleitfaden ist quasi so ein Baukasten mit ganz vielen Bausteinen drin, was möglich wäre an Beteiligung. Ne? Welche grobe Beteiligung möglich ist und dann auch, wie Fragen aussehen können, wie Gespräche strukturiert werden können.
Zum Beispiel auch so Rahmenbedingungen. Kinder sind ja auch gefragt worden, wie sie sich Beteiligung wünschen und an welchen Stellen. Und es kam raus, dass ihnen ja, halt gesagt haben, ja, also es gibt für die Erwachsenen, zum Beispiel bei dem Hilfeplangespräch, wo das Jugendamt und Eltern und verschiedene Einrichtungen zusammensitzen, diese Frage, was gibt es für Getränke? So, und das ist eben auch wieder die Haltung zeigt, wenn es zum Beispiel nur unterschiedliche Getränke für die Erwachsenen gibt, aber nicht für die Kinder. Das war etwas, was Kindern wichtig ist und ich denke, es geht denen dann nicht um die Limo, sondern es geht eben darum, um die Haltung, die das zeigt.
Wir haben unterschiedliche Sachen für dich vorbereitet, entscheide dich, Wasser oder Apfelschorle.
Oder auch eben mitzubedenken, wenn man jetzt mit Kindern spricht, die Termine nicht so zu legen, dass die vor einer Klausur liegen oder wenn man weiß, es gibt ein tolles Angebot im Kindergarten, was eigentlich das Kind gerne mitmachen möchte. Und ich sage, nee, du musst jetzt aber mit mir sprechen. Also, dass man diese Dinge eben auch, so Rahmenbedingungen mit bedenkt.
Ihr habt jetzt noch eine Botschaft an die Fachkräfte, die uns zuhören. Also an Kita-Erzieherinnen vielleicht, Lehrkräfte, Richterinnen, Richter, wer auch immer mit Kindern und Jugendlichen im Kinderschutz zu tun hat. Wenn ihr eine Botschaft noch mit auf den Weg geben könntet, welche ist das?
Ich würde mir wünschen, dass man auch aus dem Leitfaden mitnimmt, dass man mutig sein darf, dass man den Kontakt mit seinen KollegInnen nutzen soll, seine eigenen Kompetenzen auch sehen soll. Und wenn man denkt, ah, hier komme ich gerade nicht weiter, dass man dann schaut, möchte ich mich dazu fortbilden? Habe ich eine Kollegin, die sich vielleicht total gut damit auskennt? Und dass man nicht Beteiligung kategorisch ablehnt, zum Beispiel, weil das Kind eine Behinderung hat oder weil das Kind erst in Anführungsstrichen 6 Jahre alt ist, sondern dass man das als Hinweis sieht, dass man einfach methodisch ein bisschen anpassen muss und sich vielleicht informieren muss und nachdenken. Und das braucht natürlich Zeit. Aber für die Kinder ist es ein unschätzbarer Mehrwert, beteiligt zu werden. Und das würde ich mir wünschen.
Ganz viele Ideen dazu stehen ja in eurem Leitfaden. Deswegen kann man da ja auch wieder Zeit sparen, ne?
Meine Botschaft ist, dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Kinderschutz ist. Dass ich die Beteiligung brauche, wenn ich Kinder schützen möchte, weil ich einfach ihre Expertise brauche. Ihrer Lebenswelt, die ja häufig ganz anders ist als meine eigene. Und daran können wir auch mit dem Handlungsleitfaden nichts ändern. Das sind die strukturellen Gegebenheiten. Aber es ist so, dass es gesetzlich verankert ist und Sinn ergibt. Und von daher, wenn Ressourcen fehlen, möchte ich einfach auch Mut machen, tatsächlich auch an die höheren Stellen zu gehen und an die Entscheidungsträger und an Leitungen und zu sagen, wir brauchen einen Raum, wo wir mit Kindern sprechen können. Wir brauchen mehr Zeit oder Ressourcen eben, um Beteiligung auch tatsächlich gut umsetzen zu können.
Wenn jetzt Fachkräfte, die uns zuhören, sagen, ja, diesen Handlungsleitfaden brauche ich unbedingt, wo kriegen die den denn her?
Der wird einerseits auf unserer Homepage veröffentlicht und der ist auch so ausgerichtet, absichtlich, dass man sich den einfach zu Hause auf dem Drucker oder im Büro ausdrucken kann und dann binden, zum Beispiel als Ringheftung, weil uns wichtig war, dass das kein Dokument ist, was einmal bestellt wird und dann irgendwo verstaubt, sondern dass das wirklich in die Breite geht und auch gut vervielfältigt werden kann. Und daneben ist das auch bei uns zu bestellen. Aber unser Schwerpunkt ist, dass man es sich selber ausdruckt und an die Kolleginnen und Kollegen verteilt.
Es gibt auch Vorlagen wahrscheinlich, oder?
Genau, also es gibt auch Vorlagen zum Beispiel für Ressourcenkarten als Methoden in Gesprächen mit Kindern im Kinderschutz oder eine Aufstellung, die man mit Holzfiguren machen kann. Die müsste man sich natürlich bestellen. Aber die zugrunde liegende Vorlage haben wir auch dabei. Und abseits davon sind in dem Methodenkapitel auch ganz, ganz viele Hinweise zu anderen Autorinnen und Autoren, die ja auch schon viele gute Methoden und Vorlagen haben, sodass man da schnell fündig wird.
So, ich sage nochmal den Namen der Webseite des Kompetenzzentrums Kinderschutz. Das ist www.kinderschutz-in-nrw.de. Klingt komplizierter, als es ist. Herzlichen Dank, Katrin Grotus und Regine Umbach, für den Besuch beim Kinderschutzkompass und euch da draußen, die zuhören, noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.